Ökonomie des Himmels. Und wir werden dieses Thema fortsetzen heute. Und ich werde mir Mühe geben, dass es jetzt nicht mehr ganz so lang geht. Wir werden sehen. Die Ökonomie des Himmels. Unser Text ist 2. Korinther 8, Vers 9. Da heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus nennt das eine Gnade. Und er sagt, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Um zu verstehen, was hier steht, müssen wir bestimmte Begriffe definieren. In dieser Welt bedeutet Reichtum immer das, was der andere hat. Der mehr hat als ich, der ist reich. Ja? Ich nicht, ich nie. Ja? Aber der, der mehr hat als ich, ja, der ist reich. Und wir definieren das anhand von Zahlen auf einem Bankkonto. Im Reich Gottes bedeutet reich als erstes überfließend versorgt. Überfließend versorgt. Das heißt, ich kann selbst in einer Situation sein, wo mein Bankkonto auf Null ist, wo mein Portemonnaie leer ist, aber ich weiß, dass Gott mich versorgt. Ich habe heute gegessen, ich habe heute was anzuziehen, ich habe heute Schuhe an meinen Füßen, ich habe heute Benzin im Tank meines Autos, um von A nach B zu kommen. Ich habe heute ein Haus oder eine Wohnung, einen Platz, wo ich leben kann, wo ich schlafen kann. Dann bin ich versorgt. Amen.
Ja, aber was ist mit morgen?
Ja, wir wollen die Kontrolle haben, wir wollen wissen. Und der Herr sagt, vertrau mir. Vertraue mir. Ich bin reich gemacht durch Christus. Und deswegen muss ich mir keine Sorgen machen. Er ist arm geworden. Und er wurde nicht arm in dem Sinne, als er hier auf die Erde kam. Ja, er hat die Herrlichkeit und er hat den Reichtum des Himmels verlassen. Aber gleichzeitig trug er die Herrlichkeit und das Reichtum, den Reichtum des Himmels in sich. Und wo er auch immer einer Not begegnete, wo er mit Mangel konfrontiert wurde, begegnete er dieser Not, begegnete er diesem Mangel, egal in welchem Bereich das war. Arm wurde er am Kreuz. Am Kreuz hatte er nichts mehr. Wir müssen auch diesen Begriff arm definieren. Unsere Gesellschaft hat eine seltsame Vorstellung von arm. Arm in unserer Gesellschaft bedeutet, dass dein Einkommen unterhalb eines bestimmten Durchschnitts liegt. So, das ist einfach ein Rechenspiel. Dieses Wort arm, was hier im Griechischen verwendet wird, im Neuen Testament, bedeutet als erstes mittellos. Mittellos. Das heißt, ich habe nichts, ich habe keine Ressourcen. Das heißt, ich habe auch nichts zu essen, ich habe nichts anzuziehen, ich habe nichts, wo ich schlafen kann, mittellos. Das ist eine Art von Armut, die wir eigentlich kaum kennen in unseren Breiten, in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Aber dank sei Gott, dass Jesus uns erlöst hat von Armut. In ihm sind wir tatsächlich reich gemacht. Armut ist nicht eine Tugend. Armut ist ein Fluch. Allein aus diesem einen Vers können wir das sehen, können wir das erkennen. Darüber hinaus sagt uns unser gesunder Menschenverstand das. Selbst Leute, die keine Christen sind, die aber in irgendeiner Art und Weise ein gutes Herz haben, helfen Armen. Wenn Armsein etwas Gutes wäre, warum soll man den Armen helfen? Warum soll man dann jemandem helfen, aus der Armut rauszukommen? Armut ist ein Fluch. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, schon in den ersten Kapiteln der Bibel, sehen wir, welche zerstörerische Wirkung Armutsdenken hat. Armut ist eine Sache, die nicht als erstes sich äußert in unserem Portemonnaie oder auf unserem Bankkonto, sondern in unserem Denken, in unserer Mentalität. In unseren Breiten, ich brauche nur in meine Nachbarschaft zu schauen, da gibt es viele Leute, wo man sagt, naja, die sind doch relativ wohlhabend. Ja, die haben eine Arbeit, die haben Einkommen, die haben ihr eigenes Haus. Und trotzdem sind sie voll von Sorgen. Was ist, wenn ich meine Arbeit verliere? Was ist, wenn ich dieses nicht mehr bezahlen kann? Was ist, wenn das Geld seinen Wert verliert und wenn eine Wirtschaftskrise kommt und wenn dieses und jenes? Und es sind einfach nur arme Leute mit Geld, weil Armut dieses Mangeldenken in ihrem Kopf ist. Und dieses Mangeldenken kommt nicht von Gott. 1. Mose Kapitel 3. Kapitel 1 und 2 ist alles prima. Aber ab Kapitel 3 gehen die Dinge rapide bergab. Und die Schlange, ich lese ab Vers 1. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und wir wissen, dass hier nicht von einem Tier die Rede ist, sondern es ist Satan selbst, der in Form der Schlange zur Frau kommt. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Denk mal über diese Frage nach. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Was impliziert die Schlange? Mangel. Ihr Ärmsten, so ein schöner Garten, so schöne Bäume. Und ihr dürft nicht davon essen. Ach, wie traurig. Wie schlecht geht's euch?
Ja, das stimmt. Mir geht's wirklich so schlecht.
Das ist immer noch dieselbe Lüge. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baums, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen, sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Satan suggeriert einen Mangel. Satan suggeriert einen Mangel. Schau, du hast noch nicht alles, was du brauchst. Es gibt noch diesen einen Baum und von dem musst du noch essen. Oh, Gott hat gesagt, das ist nicht gut. Oh nein, 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 das hat er gar nicht so gemeint. Satan suggeriert einen Mangel. Und aufgrund dieser Suggestion verführt er den Menschen, gegen das Gebot Gottes zu verstoßen. Könnt ihr sehen, welche zerstörerische Rolle diese Mangelmentalität spielt? Und das, was der Mensch getan hat, hat natürlich Konsequenzen. Gott redet jetzt hier in Vers 17, wir sind immer noch in Kapitel 3. Gott redet hier in Vers 17 und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Oh, Gott hat ja wirklich schlechte Laune gehabt. Gott war wirklich ganz, ganz schlecht drauf hier. Stimmt das? Ich denke, Gott hat nie wirklich schlechte Laune. Gott ist nicht irgendwo Stimmungsschwankungen unterworfen. Es war nicht die Willkür Gottes, sondern, wie heißt es hier, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Nicht Gott war die Ursache des Fluchs, Adam war die Ursache des Fluchs. Gott ist ein gerechter Gott. Gott hatte den Menschen gewarnt, nicht zu essen von der Frucht, weil er ihn liebt, weil er nicht wollte, dass der Mensch getrennt wird von ihm. Aber der Mensch entschied sich zu essen und der Mensch entschied sich, diesen Weg zu gehen. Und Gott sagt jetzt einfach nur, was für Konsequenzen diese Entscheidung hat. Die erste Konsequenz ist, der Erdboden ist deinetwegen verflucht. Was bedeutet das? Gott erklärt es im nächsten Satz. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Jetzt kommt etwas in das Leben von Adam, was er vorher nicht kannte. Mühsal, Mühe, Anstrengung. Und dann geht es weiter. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. So, was ist das? Der Mensch baut ja nicht Dornen und Disteln an auf seinem Feld. Er baut nicht Dornen und Disteln an auf seinem Garten. Er baut gute Früchte an. Und was findet er dann? Neben den Früchten, er findet Dornen und Disteln. Was ist das? Mühsal, Misserfolg, Anstrengung, Mühe. Das ist letztendlich, was zu Armut führt, was zu Mangel führt. Vers 19, im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Hier finden wir, wie Armut beginnt. Wie Armut beginnt. Und wir sehen eindeutig, dass Armut ein Fluch ist. Noch deutlicher, noch extremer, sehen wir das im 5. Mose Kapitel 28. 5. Mose Kapitel 28 ist ein ganz wichtiges Kapitel. In diesem Kapitel finden wir den Segen und den Fluch des Gesetzes. Den Segen und den Fluch des Gesetzes. Was heißt das? Gott sagt, wenn ihr mir gehorcht, dann sollt ihr gesegnet sein. Wenn ihr mir nachfolgt, sollt ihr gesegnet sein. Wenn ihr mir ungehorsam seid, wenn ihr mich verlasst, dann kommt Fluch in euer Leben. So lasst uns mal schauen, wie dieser Segen aussieht und lasst uns schauen, wie dieser Fluch aussieht. 5. Mose 28 und wir fangen an mit Vers 1. Es heißt, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Bitte bedenkt, es ist Gott, der hier redet. Und wir sehen Gottes Herz. Gott hätte das nicht sagen müssen. Gott hätte nicht sagen müssen, ich werde euch erhöhen über alle anderen. Gott hätte sagen können, okay, ihr gehorcht mir und dann schafft es in den Himmel. Gut, Punkt, aus, Ende. Aber er sagt, gehorcht mir, folgt mir nach und ich werde euch erhöhen. Und dann sagt er, und alle diese Segnungen, welche Segnungen, die ich jetzt gleich anschließend aufzählen werde, sagt Gott, alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Was bedeutet das? Passt bitte gut auf, denn das ist ein wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt. Leute hören diese Botschaft, dieses Wohlstandsevangelium und sagen, oh, Halleluja, ich bin gesegnet. Ja, wo ist der Segen? 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 Wo kann ich hier einen Segen finden? Kann ich hier einen Segen finden? Kann ich hier einen Segen finden? Und sind überall nur auf der Suche nach Segnungen. Nirgendwo steht, dass wir uns auf die Suche machen sollen nach Segnungen. Denn in dem Moment, wo wir anfangen, nach den Segnungen zu suchen, wo sind die Segnungen, wo sind die Segnungen, wo sind die Segnungen, wo sind die Segnungen, wir verlieren den Fokus auf Gott. Und wir verlieren unsere Verbindung zu ihm. Und was dann wichtig ist in unserem Leben, ist nicht Gott, ist nicht unsere Beziehung zu ihm, sondern es sind nur die Segnungen. So, das heißt, es gibt keine Segnungen. Schau, als ich geheiratet habe, brachte diese Verbindung, diese Eheschließung mit meiner Frau eine Menge Segnungen mit sich. Denn meine Frau macht eine Menge für mich. Ganz häufig kauft sie für mich ein, sie hält meine Wohnung sauber, sie wäscht meine Wäsche, sie kocht mein Essen. Und das ist eine gute Sache, oder? Ja. Ja, einer stimmt zu wenigstens, die anderen sind sich noch nicht sicher. Oh, ich will nichts Falsches sagen hier. Ja, aber wenn die Dinge, die Simone, meine Frau, für mich tut, wenn das mein einziger Fokus wäre, das wäre keine sehr glückliche Ehe. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe nicht geheiratet, damit ich eine Putzfrau oder eine Köchin habe. Oder eine Aufsichtsperson für meine Kinder, die sie dann noch selber zur Welt bringt vorher. Sondern als erstes geht es um Simone als Person. Es geht um meine Verbindung mit ihr, um meine Beziehung mit ihr. Und aus dieser Beziehung erwächst das, was sie für mich tut und das, was ich für sie tue. Amen. Lasst uns zurückgehen zu unserem Vers. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Das heißt, wir folgen nicht Segnungen nach, sondern Segnungen folgen uns nach. Okay? Wir folgen Gott nach. Amen? Wir folgen Gott nach und wir weichen weder zur Rechten noch zur Linken. Wir sind Nachfolger Jesu. Wo er hingeht, da gehen wir hin. Wo er sich aufhält, dort halten wir uns auf. Was er sagt, das sagen wir. Amen. Und während wir das tun, folgt Segen uns nach. Okay? Wir machen jetzt so ein Beispiel. Andi, ich brauche mal deine Hilfe. So. Pass auf. Andi ist also, komm mal mit hier rüber. Andi ist also unser guter Christ, der dabei ist, Jesus nachzufolgen. Also, er sieht Jesus dort hinten und deswegen marschiert er in diese Richtung. So. Und ich bin der Segen. Ja. Ich bin der Segen. So. Und ich komme jetzt und ich springe ihn so von hinten an. Ja. Alle diese Segnungen, Dankeschön, kannst du dich wieder hinsetzen. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Der Segen weiß, wo wir sind und er findet uns. Mach dir keine Sorgen. Oh, was ist, wenn der Segen mich nicht findet? Was ist, wenn der Segen mich nicht findet? Der Segen, der hat ein Zielsuchradar. Ja? Alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass der Segen uns nicht findet. Und wir müssen den Segen auch nicht manipulieren. Ja. Müssen nicht, schau, ich weiß hier, Julian, guck, der hat immer so schöne Sachen an, der hat bestimmt Geld. So, das heißt, ich setze mich neben ihn im Gottesdienst. Und wenn wir dann beten, dann bin ich, oh Herr, du kennst meine Not und du weißt die ganzen Rechnungen, die ich zu bezahlen habe. Herr, rede doch zu jemanden, Herr. Sende doch jemanden. Beweg doch das Herz von jemanden. Wir müssen dem Segen nicht nachhelfen. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen Gott nicht manipulieren. Wir müssen ihm nachfolgen. Wir müssen ihm gehorchen. Alle diese Segnungen werden über dich kommen, werden dich erreichen. Gibt es irgendeine Bibelstelle im Neuen Testament, die diesen Sachverhalt auch so beschreibt? Dankeschön. An die gleiche Stelle habe ich auch gedacht. Matthäus Evangelium Kapitel 6. Und wir lesen mal ab Vers 31. Genau der gleiche Sachverhalt wird hier auch beschrieben. Matthäus 6, 31. Jesus redet hier und er sagt, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Nur falls du dich fragst, wie kann man besorgt sein? Wie ist man besorgt? Jesus sagt, seid nicht besorgt, indem ihr sagt. Alles ist schlimm, alles ist schlecht. Das sollen wir nicht tun. Jesus ermahnt uns, ihr Lieben. Jesus ermahnt uns, diese Einstellung nicht einzunehmen. Und diese Einstellung ist so weit verbreitet in dieser Welt. Und diese Einstellung hat sich in der Gemeinde eingenistet, hat sich unter Gläubigen eingenistet. Und es gibt so bestimmte Einstellungen, die genauso Sünde sind, die wir irgendwie angefangen haben zu tolerieren. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, das ist nicht ein Vorschlag, das ist eine Anweisung, das ist ein Gebot. Und wir sagen, ja, wenn sich die Umstände ändern, werde ich vielleicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Entschuldige bitte, wer ist unser Herr? Wen nennen wir Herr? Seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. So für die Menschen ohne Jesus ist das normal, ist diese Denkweise, ist diese Lebensweise normal. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Ihr sagt, ihr habt einen Vater im Himmel, einen Vater. Und er weiß, was ihr braucht. Er weiß. So, was sollen wir stattdessen machen? Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe ein schönes Jackett, deswegen ziehe ich es jetzt aus. Es ist schön gemütlich warm hier bei uns. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wir setzen ihn an erste Stelle. Wir folgen ihm nach. Wir vertreten die Interessen seines Reiches. Herr, was dient deinem Reich? Was kann ich heute dafür tun, dass dein Reich wächst und sich ausbreitet? Und wenn wir das zu unserem Fokus machen, was sagt Jesus? Und dies alles, was meint er mit dies alles? All diese Dinge, über die er gerade gesprochen hat in Vers 31, was wir essen sollen, was wir trinken sollen, was wir anziehen sollen. Dies alles wird euch hinzugefügt werden. Es wird euch hinzugefügt werden. All diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Was bedeutet das? Sie werden zu uns kommen. Alle diese Segnungen werden über dich kommen, werden dich erreichen. Könnt ihr das hören? Es ist dieselbe Stimme, es ist derselbe Klang. Jetzt gehen wir wieder zurück zu 5. Mose 28. Das war jetzt nur so ein kurzer Einschub. Jetzt werden diese Segnungen beschrieben. 5. Mose 28, ich lese mal ab Vers 3. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Wer ist die Frucht meines Leibes? Das sind unsere Kinder. Amen. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Was ist das? Was ist das? Wenn die Frucht meines Ackerlandes, die Frucht meines Viehs, der Wurf meiner Rinder, der Zuwachs meiner Schafe gesegnet ist, was ist das? Ja, das ist mein Vermögen und es ist Vermehrung. Ja, wenn meine Herde gesegnet ist, bedeutet es, meine Herde wächst. Wer von euch hat eine Herde? Ja, wir haben keine Herden mehr. So gibt es nichts mehr, was Gott segnen kann, außer eine Herde Bienen vielleicht da hinten. Ja, ja, aber wir sind in anderer Art und Weise tätig. Wir sind in anderer Art und Weise produktiv. Und Gott sagt, ich möchte das segnen, was du tust. Wir sprechen also nicht vom Schlaraffenland. Wir sprechen nicht davon, oh, wir setzen uns einen Schaukelstuhl und die gebratenen Hühner fliegen uns in den Mund. Das ist ein furchtbar langweiliges, deprimierendes Leben. Wisst ihr, warum dieses, das ist ein deutsches Märchen für die ich weiß nicht, gibt es in der spanischen Kultur auch oder so? Das ist ein deutsches Märchen, das Schlaraffenland, wo die gebratenen Hühner in den Mund fliegen. Ist ein kurzes Märchen, weil wenn man das Märchen weitererzählen würde, würde es ziemlich deprimiert werden, weil nach einer Weile besorgen sich die Leute alle Schrotflinten und schießen sich den Kopf weg, weil sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Aber der Teil ist ausgelassen worden im Märchen. So, das ist nicht das Reich Gottes. Lass uns mal weiterlesen, Vers 5. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir hingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. So, worin drückt sich der Segen noch aus? Gott gibt uns Sieg oder Gott gibt uns die Oberhand in Konflikten. Wir müssen nicht Menschen fürchten, die gegen uns sind. Wir müssen nicht Menschen fürchten, die uns fertig machen wollen oder uns kaputt machen wollen. Wenn wir auf Gottes Wegen gehen, dann sind wir sicher. Pass auf, was jetzt kommt. Der Herr wird den Segen entbieten in deine Speicher. Das sind unsere Vorratskammern. Das kann durchaus auch unser Portemonnaie sein, unser Bankkonto. Und zu allem Geschäft deiner Hand. Amen. Was heißt das? Gott sagt, ich möchte das segnen, was du tust. So, das heißt, wenn meine Hand nichts zu tun hat, dann gibt es nichts, was Gott segnen kann. Kannst du das nachvollziehen? Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn deines Gottes hältst und auf seinen Wegen gehst. Vers 10. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten. Wenn wir mit Gott gehen, dann sollen das Menschen sehen. Menschen sollen das sehen. Gott möchte das, dass das sichtbar ist. Ich habe ein Zeugnis gehört, jetzt erst vor ein paar Tagen, von einem jungen Mann aus einer anderen Gemeinde, der es sich so zu einer Priorität gemacht hat, Gott nachzufolgen und Gott zu dienen. Und er ist so eifrig, Gott zu dienen in seiner Gemeinde. Und er macht dort alle möglichen Arbeiten. Und er dient dem Herrn mit seinem Besitz. Er ist ein großzügiger Geber. Er unterstützt das Reich Gottes mit seinen Finanzen. Ganz, ganz, ganz bewusst. Und er ist verheiratet, sie haben ein Kind, die Tochter, die wird jetzt ein bisschen größer und sie haben nur eine Zweiraumwohnung. Und das ist jetzt alles zu eng geworden mit der Kleinen. Und sie haben gesagt, wir brauchen jetzt irgendwas anderes. Und eigentlich das Vernünftige wäre gewesen, jetzt eine größere Wohnung zu suchen. Aber irgendwie hatten sie den Wunsch, in sich ein Haus zu haben. Und das Ganze schien aber so unreal. So unreal. Erstens, sie brauchen nicht unbedingt ein Haus. Zweitens, die Gegend, in der sie wohnen, ist der Häusermarkt ganz, ganz, ganz ungünstig. Viele Leute suchen Häuser, wenige Häuser sind auf dem Markt. Die Häuser, die auf dem Markt sind, sind meistens überteuert. Und er sagt, ich bin nicht so handwerklich begabt und ich möchte auch nicht Stunden und Tage und Wochen und Monate an meinem Haus rumbauen. Denn das ist Zeit, was im Reich Gottes verloren geht. Aber irgendwie hat sie dieser Gedanke nicht losgelassen und dann haben sie mal geguckt und nach einiger Zeit führte der Herr sie zu einem Haus und sie wussten das nicht, aber das Haus, seine Frau rief an und das Haus war einen Tag vorher auf den Markt gekommen, wussten sie alles nicht. Und sie haben gesagt, können wir das Haus uns anschauen? Die Besitzerin sagt, ja, ja, klar, kommen Sie vorbei. Und dann sind sie hingegangen, haben sich das Haus angeschaut und sie haben gesagt, das ist das perfekte Haus, das ist genau das, was wir möchten, das ist genau das, wonach wir suchen. Und sie haben zu der Frau gesagt, okay, wir würden es gerne nehmen. Die Frau sagt, naja, Sie sind die Ersten, die jetzt hierher gekommen sind und wenn Sie das haben wollen, dann verkaufe ich Ihnen das. Danach kamen noch innerhalb von 2-3 Tagen noch 17 andere Leute. Und er brauchte eine Finanzierung. Und er hat kein Eigenkapital gehabt. Also Eigenkapital war irgendwo minimal. Und dann rief jemand von der Bank an, der ursprüngliche Bearbeiter, der ihm den Kredit zugesagt hatte, war in Urlaub. Und die Vertretung rief dann an und sagte, ja, wir müssen nochmal über das Eigenkapital reden. Und dann sagt er, naja, wie, das habe ich da eigentlich schon geklärt. Und so, wir haben jetzt kein Eigenkapital. Sagt er, was, Sie haben kein Eigenkapital? Oder muss ich aber nochmal mit dem Bankdirektor reden? Das weiter weiß ich nicht, ob das geht. Ich melde mich nochmal bei Ihnen. Und so 2-3 Tage später rief die Bank zurück und sagt, ja, es ist alles klar, wir haben Ihnen das zugesagt und so. Sie kriegen den Kredit. So, pass auf, was jetzt kommt. Sie haben diesen Kredit zu so guten Konditionen gekriegt, dass sich innerhalb der Bank haben das Mitarbeiter mitgekriegt und sind auf die Barrikaden gegangen und haben sich beschwert und haben gesagt, wieso kriegt dieser Typ, niemand kriegt solche guten Konditionen wie dieser Mann. Niemand sonst, nicht wir als Bankmitarbeiter kriegen solche guten Konditionen. Ohne Mühe, ohne Anstrengung. Gott hat das für sie gemacht. Der Herr wird dir, Vers 11, der Herr wird dir Überfluss geben an Guten. Überfluss, was ist Überfluss? Überfluss ist mehr als genug. Das ist der Reichtum, von dem wir sprechen. Überfluss ist mehr als genug. Der Herr wird dir Überfluss geben an Guten, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Ackerlandes zur Wohlfahrt, das heißt zum Wohlergehen, in dem Land, das dir zu geben, der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst viele Nationen ausleihen, du selbst aber wirst dir nichts leihen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die zu bewahren und zu tun, ich dir heute befehle. Und von all den Worten, die ich dir heute befehle, weder zur Rechten noch zur Linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. So weit, so gut. Seid ihr noch bei mir? Geht nämlich jetzt weiter. Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnung zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Wir kommen jetzt zum Fluch des Gesetzes. Der Fluch, der denjenigen trifft, der das Gesetz nicht hält. Und wenn ihr eine Bibel vor euch habt, dann seht ihr schon, der Fluch ist viel länger als der Segen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschung gegen dich senden in allem Geschäft deiner Hand, das du tust, bis du vernichtet bist und bis du schnell umkommst wegen der Bosheit deiner Taten, mit denen du mich verlassen hast. Das hört sich ziemlich heftig an, oder? Der Herr wird die Pest an dir haften lassen. So, der Fluch besteht nicht nur in Armut, der Fluch besteht auch in Krankheit. Der Herr wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat aus dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht und mit Fieberglut und mit Hitze und mit Entzündung und mit Dürre und mit Getreidebrand. Also jetzt geht's um Schäden an Frucht unseres Feldes und mit Vergilben des Korns und sie werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Und der Himmel wird über deinem, und der Himmel, der Und dein Himmel, Entschuldigung, und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein. Und die Erde, die unter dir ist, Eisen. Der Herr wird den Regen deines Landes zu Staub und Sand machen. Vom Himmel wird er auf dich herabkommen, bis du umgekommen bist. Der Herr wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und du wirst zum Schreckensbild für alle Königreiche der Erde werden. Und deine Leiche wird allen Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden und niemand wird sie wegscheuchen. Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit den Beulen und mit Krätze und mit Grind, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit, mit Geistesverwirrung. Ihr seht, wie viele verschiedene Arten von Krankheiten hier aufgezählt werden. Und du wirst am Mittag umhertappen, wie der Blinde im Finstern tappt. Und du wirst keinen Erfolg haben auf deinen Wegen. Wenn wir jetzt mal die wirtschaftliche Seite des Fluchs anschauen, worin besteht der Fluch? Misserfolg. Du mühst dich ab und es ist im Prinzip das Gleiche, was Gott schon zu Adam gesagt hat, was wir in 1. Mose 3 gelesen haben. Ja, du mühst dich ab, im Schweiße deines Angesichts isst du dein Brot, Dornen und Disteln wird dein Acker hervorbringen. Misserfolg. Und du wirst alle Tage nur unterdrückt und beraubt sein und niemand wird dir helfen. Pass auf, was jetzt kommt. Eine Frau wirst du dir verloben, aber ein anderer Mann wird mit ihr schlafen. Ein Haus wirst du bauen, aber nicht darin wohnen. Einen Weinberg wirst du pflanzen, aber du wirst ihn nicht nutzen. Wir sind jetzt bei Vers 31. Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet und du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird vor deinem Gesicht geraubt und nicht zu dir zurückkehren. Deine Schafe werden deinen Feinden gegeben und du wirst niemanden haben, der hilft. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben und deine Augen werden es sehen und werden nach ihnen schmachten den ganzen Tag, aber du wirst machtlos sein. Die Frucht deines Ackers und all dein Erworbenes wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst und du wirst nur unterdrückt und zerschlagen sein alle Tage. Misserfolg. Wir mühen uns und mühen uns und mühen uns und mühen uns und nichts kommt zustande. Wir kommen nicht vorwärts. Ich mache jetzt mal einen Sprung, lese mal Vers 38 weiter. Viel Samen wirst du aufs Feld hinausbringen, aber wenig einsammeln. Das, ihr Lieben, das ist wirklich Armut. Wenn sich Misserfolg an Misserfolg an Misserfolg reiht. Viele Samen wirst du aufs Feld hinausbringen, aber wenig einsammeln, denn die Heuschrecke wird es abfressen. Weinberge wirst du pflanzen und bearbeiten, aber Wein wirst du weder trinken noch einsammeln, denn der Wurm wird ihn abfressen. Jedes Mal, wenn du denkst, jetzt habe ich's, jedes Mal, wenn du denkst, oh, jetzt geht's vorwärts, geht wieder irgendwas schief. Ölbäume wirst du in deinem ganzen Gebiet haben, aber mit Öl wirst du dich nicht salben, denn deine Oliven fallen ab. Söhne und Töchter wirst du zeugen, aber sie werden dir nicht gehören, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. Alle deine Bäume und die Frucht deines Ackerlandes wird die Grille in Besitz nehmen. Das sind nicht diese netten Zirpengrillen, sondern das sind die Heuschrecken. Dankeschön. Ja. Vers 58, wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, dass du diesen herrlichen und furchtbaren Namen des Herrn deines Gottes fürchtest, dann wird der Herr deine Plagen und die Plagen deiner Nachkommen außergewöhnlich machen. Große und andauernde Plagen und böse und andauernde Krankheiten. Und er wird alle Seuchen Ägyptens gegen dich wenden, vor denen du dich fürchtest, und sie werden an dir haften bleiben. Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes sind. Hör dir das an. Gott stellt nochmal sicher, dass wir wirklich verstehen, wo Krankheit und Armut herkommen. Ja? Er sagt, auch alle Krankheiten und alle Plagen, das heißt aller Misserfolg, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind, der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vernichtet bist. Wow. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Auf alle Fälle haben wir eins gelernt. Wir haben gelernt, dass Armut ein Fluch ist. Amen? Ja. Wenn ich in einer Situation bin, wo mein Bankkonto auf Null ist, wo mein Portemonnaie auf Null ist, jemand aus der Welt, der das mitkriegt, würde sagen, oh, der ist aber arm. Ja. Aber solange ich weiß, dass ich reich gemacht bin in Gott und dass Gott mein Versorger ist, bin ich nicht arm. Amen. Vielleicht fehlt mir eine Ressource gerade in dem Moment, aber ich bin nicht arm. Wohingegen, wenn ich mich abmühe und arbeite und versuche etwas zu produzieren und es kommt nichts heraus als nur Misserfolg, ja, ich schaffe was, ja, und gerade habe ich mal ein bisschen extra und dann geht die Waschmaschine kaputt, ja, und dann arbeite ich und arbeite ich und arbeite ich wieder, ja, und ich mühe mich ab. Und wieder habe ich es geschafft. Jetzt ist die Waschmaschine endlich abgezahlt. Und jetzt denke ich, jetzt habe ich wieder ein bisschen was extra. Jetzt kann man vielleicht in Urlaub fahren oder irgendwas. Und das Auto geht kaputt. Und irgendwas Verrücktes, womit keiner gerechnet hat. Ja. Wieso geht jetzt das Getriebe kaputt? Das Getriebe ist angeblich vor 3 Jahren hier neu reingekommen, das Auto. Das ist ein Fluch, ihr Lieben. Das ist wahre Armut. So, wir verstehen, Armut und Mangel ist ein Fluch. Amen. So. Nächster Punkt. Ich bin gleich fertig. Wir alle verdienen den Fluch, weil wir alle das Gesetz nicht gehalten haben, weil wir alle gesündigt haben. Amen? Amen. Wir verdienen den Fluch, denn wir alle sind ungehorsam gewesen. Wir alle sind unsere eigenen Wege gegangen. Aber damit schicke ich euch nicht nach Hause. Wir nehmen noch Abendmahl. Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13. Andi, hilf mir mal bitte, den Tisch ein Stück vorzutun. Danke. Galaterbrief 3, Vers 13. Da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wir haben jetzt gerade ausführlich studiert, was der Fluch des Gesetzes ist und was dieser Fluch beinhaltet. Aber hier kommt die gute Nachricht. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wann ist Jesus zu einem Fluch geworden für uns? Als er am Kreuz hing. Er hat uns frei gemacht. Er hat uns völlig erlöst. Jeden Bereich unseres Lebens. Halleluja. Er hat uns nicht nur Vergebung erworben für all unsere Sünden. Er hat nicht nur ein neues Leben für uns erworben, sondern er hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Halleluja. Ja, lies es dir nochmal durch zu Hause, 5. Mose 28. Ja, was alles aufgezählt wird an Misserfolgen und an Krankheiten. Christus hat uns erlöst davon. Christus hat uns erlöst davon. Und an der Stelle können wir wieder zurückkommen zu 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, als er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus hat den Fluch getragen. Jesus hat den Fluch getragen am Kreuz. Und jetzt lasst uns gemeinsam das Abendmahl nehmen und lasst uns das heute ganz bewusst machen, indem wir uns diese Wahrheit vor Augen halten. Ich bin erlöst von dem Fluch durch Jesus. Was immer der Fluch beinhaltet, ich hätte ihn verdient, aber ich bin erlöst davon. Amen. Halleluja. Lasst uns aufstehen.